Gedanken über die Stimme der Stille von Ingrid van Mater. Hilf der Natur und arbeite mit ihr zusammen, dann wird die Natur dich als einen ihrer Schöpfer betrachten und dir gehorsam sein. Die Stimme der Stille. Die Stimme der Stille, der erbauende Klassiker unter H.P. Blavatskys Schriften, hat all die Jahre hindurch eine große Anziehung ausgeübt. Die Unverfälschtheit der universalen Wahrheit ist auf jeder Seite dieses kleinen Büchleins klar zu erkennen. Es ist dem Buch der goldenen Vorschriften entnommen, das seit unzähligen Jahrhunderten die Schritte von Schülern der Mystik auf der Suche nach dem spirituellen Pfad geleitet hat. Die ursprünglichen Vorschriften enthalten ungefähr 90 verschiedene kleine Abhandlungen, von denen HPB 39 auswendig gelernt hat. Kopien sind auf dünnen Tafeln eingraviert, die im Allgemeinen auf den Altären von Tempeln der Mahayana-Schulen aufbewahrt werden, die den Zentren angeschlossen sind. In ihren späteren Jahren übersetzte und kommentierte sie ausgewählte Fragmente aus den Vorschriften und gestaltete so dieses Werk von großer Schönheit. Die Stimme umfasst drei Fragmente: die Stimme der Stille, die zwei Pfade und die sieben Pforten, gewidmet dem Erheben des niederen Selbst zum höheren Selbst, dessen Anregungen, Weisheit und tonlose Stimme nicht voll verstanden werden wird, solange wir dieses Selbst nicht werden, der Handelnde und auch der Zeuge, das Licht im Ton und auch der Ton im Licht. Mitleid ist die motivierende Kraft sowohl im Mahayana-Buddhismus als auch in der theosophischen Gesellschaft. Der bekannte Gelehrte des Zen-Buddhismus, Dr. D.T. Suzuki, schrieb über die Stimme der Stille: Zweifellos war Madame Blavatsky in gewisser Weise in die tiefere Seite der Mahayana-Lehre eingeweiht worden, und dann machte sie das, was ihr als Weise erschien, in der westlichen Welt als Theosophie bekannt. Aus The Eastern Buddhist: Die göttliche Einheit des Lebens, die gerechten und unfehlbaren Wirkungsweisen von Karma und unsere zyklischen Wiedergeburten hier auf Erden bilden die breite Leinwand, auf der die Aspekte der menschlichen Konflikte und Möglichkeiten objektiv dargestellt werden. Es werden auch verschiedene Arten der Illusion behandelt, die aus der Ketzerei des Sonderseins stammen und die Schulung und Übung der Paramitas oder Tugenden, die für einen aufrichtigen Schüler oder Lehrer erforderlich sind. Diese umfassen Nächstenliebe, Harmonie in Wort und Tat, Geduld, moralische Kraft und Gleichgültigkeit gegenüber Freude und Leid, die durch Dhyana zu Erleuchtung, Prajna, führen. Die zwei Pfade und die sieben Pforten weisen auf die Unterschiede zwischen dem Pfad des Pratyekabuddha, der in der Wahl von nirvanischer Seligkeit für Äonen seinen Höhepunkt erreicht, und dem Pfad des Buddha des Mitleids hin, den es drängt, seinem wohlverdienten Nirvana zu entsagen, um auf Erden zu bleiben und zu helfen, das menschliche Leiden zu erleichtern. Der Pfad allein für das Selbst wird das Dharma des Auges oder des Intellekts genannt, das Äußere und das Vergängliche. Der Pfad für andere, das Dharma des Herzens, ist das Beständige und Ewige, bekannt als das wahre Siegel esoterischer Weisheit. Diese Erde ist unsere Heimat, auf der wir seit langer Zeit die Früchte vergangener Handlungen und Gedanken ernten, manchmal voller Freude, manchmal erfüllt von Leid und Schmerz. Auf sie wird auch als Halle des Leides, Myalba, Hölle, hingewiesen, wegen der Prüfungen, die wir selbst in früheren Leben verursacht haben. Während wir uns durch die Halle des Lernens zur Halle der Weisheit begeben, wird uns allmählich bewusst, dass wahre Freude davon kommt, wenn man dem Dharma des Herzens folgt, wenn man das Persönliche dem Selbstlosen und Universalen opfert, die Finsternis der Angst dem Herzenslicht des Mutes. Zahlreich sind die tröstlichen Gedanken, wenn wir dem eigenen Karma als absolute Gerechtigkeit des karmischen Wirkens positiv begegnen. Keine einzige Anstrengung, und wäre sie noch so klein, ob in der richtigen oder falschen Richtung, kann aus der Welt der Ursachen verschwinden. Nicht einmal unnützer Rauch verschwindet spurlos. Nie wird die Pfefferstaude Rosen tragen, niemals des süßen Jasmins Silberstern in Dornen und Disteln sich verwandeln. Seite 51. Es ist faszinierend, in der Stimme die Anwendung des Paradoxons zu untersuchen. Ein Paradoxon zeigt zwei einander scheinbar widersprechende Seiten derselben Wahrheit als Mittel, um die Intuition und andere Fähigkeiten zu erwecken, die anders sind als die rein vernunftmäßigen, die den Geist davon abhalten, auf eine Meinung fixiert zu werden, indem man der Fantasie freien Lauf lässt, um die Möglichkeiten der Bedeutung zu erforschen. Wahrheit ist für immer lebendig und fortschreitend, aber sobald sie in ein Schema gepresst wird, verliert sie ihre Vitalität und wird zum Dogma. Die Samen der Weisheit können im luftleeren Raum nicht sprießen und wachsen. Die Bedeutung des Pfades ist ein Paradoxon, eingewickelt in Paradoxen. Individuell sind wir der Pfad, der zum Herzen des Universums führt. Du bist du selbst, das Objekt deiner Suche. Jedoch kollektiv als Menschen sind wir alle gemeinsam auf dem Wege und lernen hier die Lektionen, die zu unserem Stadium von Selbstbewusstsein gehören. Selbstbewusst zu sein ist jedoch nicht gleichbedeutend mit, sich unserer spirituellen Verheißung bewusst zu sein. Die Herausforderungen und Gelegenheiten sind für jeden von uns gemäß der karmischen Früchte all unserer früheren Gedanken und Handlungen verschieden. Der Lehrer kann nur den Weg weisen. Für alle gibt es nur einen Pfad. Die Mittel, das Ziel zu erreichen, sind für jeden Pilger verschieden. Wir leiten bereits unsere eigene Evolution, aber wir übernehmen größere Verantwortung für jeden unserer Gedanken und für jede unserer Handlungen, mit jeder weiteren Stufe des Willens und der Verpflichtung, die wir innerlich machen. Sobald wir einen Schritt mit edler Absicht vorwärts gehen, sagt das Leben, beweise es, und die Herausforderungen nehmen zu. Es ist ein langer und immer wieder abwechslungsreicher Weg, da wir im Verlauf unserer Reise durch Versuch und Irrtum oft in Sackgassen und auf Umwege geraten. Dennoch gibt es immer wieder Ermutigungen. Erinnere dich, jeder Fehlschlag ist ein Erfolg und jeder aufrichtige Versuch bringt mit der Zeit seinen Lohn. Wenn du die Sonne nicht sein kannst, sei ein bescheidener Planet, weise den Weg, gleich wie der Abendstern jenen leuchtet, die ihren Pfad im Dunkeln gehen. Die Dualität des Verstandes ist ein wichtiges Paradoxon, denn der Verstand ist der Drehpunkt unseres Menschseins und kann entweder als Spielplatz der Sinne oder als ein Instrument der Seelenweisheit benutzt werden. Wir schwanken zwischen dem Ich bin Ich-Bewusstsein und der Ich bin ein Teil aller Dinge-Erkenntnis. Kopfgelehrsamkeit, die nicht vom Spirituellen erhellt wird, fällt dem trügerischen Licht der Illusion zum Opfer, welche die Sinne betört und den Verstand blendet. Sie führt zu Egoismus, Selbstsucht, Grausamkeit und Ehrgeiz, während Bescheidenheit und Unpersönlichkeit die Tore zur Selbsterkenntnis öffnen. Auf der allerersten Seite wird uns gesagt, der niedere Gehirnverstand ist der Schlechter des Wirklichen. Der Schüler muss daher den Schlechter erschlagen. Das ist ein Befehl, die negativen Aspekte des Verstandes zu überwinden und das Kommando zu führen. Der folgende Abschnitt erklärt die wahre Funktion des Verstandes. Der Verstand gleicht einem Spiegel. Während er reflektiert, sammelt er Staub an. Er braucht der Seelenweisheit sanfte Brisen, um den Staub unserer Illusionen hinwegzuwischen. Suche, o Anfänger, deinen Verstand und deine Seele in eines zu verschmelzen. Suche im Unpersönlichen nach dem ewigen Menschen. Und wenn du ihn gefunden hast, dann schaue nach innen, du bist Buddha. Seite 42, 43. Durch Erfahrungen lernen wir, die Urteilskraft zu üben, und unser größter Lehrer ist das Leben und die gegenseitige Beeinflussung mit anderen. Das vertraute Paradoxon, gib das Leben auf, wenn du leben möchtest, bedeutet offensichtlich nicht, die eigenen Verantwortungen aufzugeben, die Familie zu verlassen und sich in die Berge zurückzuziehen, um spirituell zu werden. Der Mensch, der seine vorgeschriebene Arbeit im Leben nicht erfüllt, hat umsonst gelebt. Folge dem Rat des Lebens. Folge dem Rat der Pflicht gegenüber der Rasse, der Verwandtschaft, dem Freund und Feind, und verschließe dein Gemüt gegen Freude und Schmerz. Schöpfe das Gesetz karmischer Vergeltung aus. Seite 53, 54. Indem man den Brennpunkt der Aufmerksamkeit für sinnvollere Prioritäten verändert und Bindungen an das Persönliche und Selbstsüchtige aufgibt, werden dir die Hochburg der Seele finden, die konstant ist. Dabei verwandeln wir passive Billigung des Lebens in ein aktiveres Wissen und Handeln. Poetische Bildersprache und die Natursymbolik eignen sich für mystisches Denken. Und da sich Aspekte des menschlichen Bewusstseins in den Handlungsweisen der Natur reflektieren, haben Symbole wie zum Beispiel die Lotusblume Macht zur Inspiration. Lasse deine Seele jedem Schmerzensschrei ihr Ohr leihen, so wie der Lotus sein Inneres enthüllt, um die Morgensonne aufzunehmen. Lasse die feurige Sonne keine einzige Schmerzensträne wegtrocknen, bevor du selbst sie nicht vom Auge des Leidenden hinweggewischt hast. Doch lasse jede heiße Menschenträne auf dein Herz tropfen und dort verweilen. Wische sie erst weg, wenn der Schmerz, der sie gebar, beseitigt ist. O du, dessen Herz erfüllt von Mitleid ist, diese Tränen sind die Ströme, die die Gefilde der unsterblichen Barmherzigkeit tränken. Auf solchem Boden wächst die mitternächtige Blüte Buddhas. Seite 28. Könnten die Tränen der Menschheit nicht der Ruf sein, der den Buddha des Mitleids dazu bringt, die letzte Wahl zu treffen, dem Nirvana zu entsagen? Das Mitleid spricht und sagt, kann Seligkeit bestehen, wenn alles, was da lebt, leiden muss? Sollst du errettet sein und den Schmerzensschrei der ganzen Welt hören? Das ist die Eigenschaft der Verpflichtung, der Grad des Selbstopfers eines Bodhisattva oder eines Buddha des Mitleids, der sich selbst völlig hingibt, um sich denjenigen anzuschließen, ohne Dank und von den Menschen unbemerkt, die den die Menschheit beschützenden Schutzwall aufbauen und erhalten, um uns und diesen Planeten unsichtbar vor noch größerem Übel abzuschirmen. Wir treffen täglich Entscheidungen, und das hat eine zunehmende Wirkung entweder als ein immer universaleres Mitleid oder als spirituelle Selbstsucht, wofür der Pratyeka-Buddha ein Beispiel ist, der, obwohl völlig rein, dennoch von seinem Ziel von Nirvana ohne Rücksicht auf andere geblendet ist. Die edelsten Dinge, die man erwerben kann, stammen aus einfachen Anfängen. Am Beginn der Stimme ist die Maxime zu lesen, tritt aus dem Sonnenlicht in den Schatten, um mehr Platz für andere zu schaffen. Das ist so klar, dass ein Kind es verstehen könnte, und ein wunderbarer Weg, um das Prinzip der Rücksichtnahme lieber auf andere als auf das eigene Selbst anzuwenden. In diesem Buch kommen auch Gedanken zum Ausdruck, die so tief sind, dass es viele Leben dauern könnte, sie zu verstehen. Wie wenig sehen wir von der großen Realität, die wir im Innern sind. Wir alle sind das, wozu wir uns bis jetzt selbst gemacht haben. Und unsere Anwesenheit reflektiert sowohl das Unsichtbare als auch das Sichtbare. Das, was vom Leben zu Leben fortdauert, ist tief im Inneren verborgen, ungesehen und nicht verwirklicht. Richte den Blick deiner Seele fest auf den Stern, dessen Strahl du bist, auf den flammenden Stern, der in den dunklen Tiefen des Immerseienden, den grenzenlosen Gefilden des Unerkennbaren leuchtet. Seite 48. Die Schönheit dieser Worte führt Gedanken und Gefühle hinweg von dem irdischen Pfad zu diesen grenzenlosen Gefilden des Unerkennbaren, in denen das Innerste Selbst zu Hause ist. Solche Träumereien verleihen dem täglichen Leben tiefere Obertöne und machen es möglich, ein oder zwei Zeilen aus diesen Vorschriften zu entnehmen und sie tagelang fest im Kopf zu behalten. Das ist eine natürliche Form der Meditation, die immer weiter andauern kann, ohne die gewöhnlichen Tätigkeiten zu unterbrechen, denen man volle Aufmerksamkeit schenken sollte. Und man weiß nie, wann eine plötzliche Intuition den Geist aufblitzen lässt und wertvolle Erkenntnisse auslöst. Denn diese Worte haben eine Kraft, die lebendige Kraft der zeitlosen Wahrheit, der Weisheit des Göttlichen und der Stimme der Stille.